Und ich erinnere zum Beispiel eine Frau, die zu uns kam, die eben über Herzschmerzen klagte. Und dann haben wir alles gemacht, haben EKG geschrieben, haben sie untersucht. Und da war jetzt am Herzen nichts zu finden. Und dann habe ich sie gefragt, wie denn der Tsunami für sie war, ob sie dort jemanden verloren hat. Und dann hat sie berichtet, dass alle fünf ihrer Kinder gestorben sind durch diesen Tsunami.
Willkommen im Whisky Club. Mein Name ist Philipp Reim. Bei dem Glas Whisky unterhalte ich mich mit erfolgreichen Menschen. Sie erzählen, was sie antreibt, woran sie scheiterten und was sie letztlich so erfolgreich macht. Lass dich inspirieren von Menschen, die Whisky aus dem kleinen Glas trinken, das Leben aus dem großen. Mein heutiger Gast im Whisky Club ist Dr. Tankred Stöbe. Tankred arbeitet in Berlin als Arzt und ist zudem seit dem Jahr 2002 für Ärzte ohne Grenzen weltweit tätig. Für Ärzte ohne Grenzen fährt er in Krisen- und Kriegsgebiete, um zu helfen. Uganda, Gaza, Afghanistan, Syrien. Die Liste an Ländern, in denen Tankred aktiv war, ist lang. Nun, so war er zudem von 2007 bis 2015 Präsident von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Für seine Arbeit erhielt er 2016 die Paracelsus-Medaille, die höchste Auszeichnung der Bundesärztekammer, und 2021 dann das Bundesverdienstkreuz. Zahlreiche seiner Erlebnisse in Krisen- und Kriegsgebieten hat Tankred in seinem Buch Mut zur Menschlichkeit zusammengefasst. Tankreds Buch zählt zu den ganz wenigen, die ich innerhalb eines Tages durchgelesen habe. Ich konnte es einfach nicht aus der Hand legen. Im Interview erzählt Tankred, was er in zahlreichen seiner Einsätze erlebt hat, warum er trotz Lebensgefahr weitermacht und was ihm hilft, trotz all des Leids positiv in die Zukunft zu blicken. Ich wünsche dir viel Freude im Club mit Dr. Tankred Stöbe. Tankred, erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, und herzlich willkommen bei mir im Podcast. Den Whisky, den ich dir geschickt habe, trifft das so ein bisschen deinen Geschmack?
Wunderbar. Ja? Also erster Geschmack, wunderbar. Also das löst die Zunge noch mehr.
da bin ich ja gespannt.
Als Arzt natürlich immer ein bisschen ambivalent, aber ich bin hier ja im praktisch sicheren Rahmen, und insofern kann so ein bisschen Whisky das Gespräch nur noch erheitern.
Verbessern. Das Rauchige, ist das was für dich? Also magst du rauchige Whiskys?
Ja, ist gut. Also es ist sehr gut. Die Kunst wird sein, den Whisky über die Stunde zu strecken, weil er so gut ist. Also ich muss da sehr, sehr vorsichtig sein, damit der nicht in den ersten Minuten...
Du, kein Problem. Wenn du nach 5 Minuten fertig hast, sag einfach Bescheid, dann schicke ich dir nach der Episode nochmal was zu. Alles gut. Das ist ein Problem, das wir lösen können. Du hast ja 2019, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ein Buch geschrieben mit dem Titel Mut und Menschlichkeit. Warum gerade 2019? Also, weil du warst ja zu dem Zeitpunkt, warst ja schon fast 20 Jahre mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs. Gab es dann bestimmten Auslöser, dass du gesagt hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für meine Erlebnisse, für mein Buch?
Der Anlass war eigentlich ein ganz zufälliger. Und zwar ist der Verlag auf mich zugekommen und hat, beziehungsweise die Lektorin hatte mich inbrünstig angehalten, mal das zu Papier zu bringen, was ich so an Erfahrungen gesammelt habe. Und was mir geholfen hat, dass ich eigentlich zu jedem Einsatz auch so wie so einen kleinen Brief schreibe, um das auch für mich zusammenzufassen oder dann auch an Freunde und Familie schicke. Und das habe ich eben über 20 Jahre gemacht, und sonst hätte ich das auch gar nicht machen können. Also das war so die Grundlage für die für dann auch dieses Buch. Und dann ging es nur darum, welche Projekte, welche Kapitel, welche Geschichten nehmen wir in dieses Buch auf. Es gibt natürlich viel mehr Geschichten noch, aber das war dann so die, dann doch auch ein aufwendiger, vielleicht so ein ganzes Jahr, wo ich dann Urlaube, Wochenenden, Abende mit verbracht habe. Also die, wie so oft im Leben, sind die Projekte, die dann auf einen zukommen und dann leichtfertig Ja gesagt wird, entpuppen sich dann im Verlauf als doch komplexer und arbeitsreich. Aber ich bin froh, weil es doch so ein bisschen mal zusammenfasst, was so humanitäre Hilfe sein kann. Hat sich bisher auch eigentlich gut angefühlt, dieses Buch zu haben, weil es einfach eine andere Brücke nochmal baut zu den Menschen, die sich für solche Themen interessieren. Und es ist ja auch immer noch oft was Fernes und Exotisches, was diese humanitäre Arbeit ist, auch wenn wir gerade in den letzten 5 Jahren gesehen haben, dass die Krisen dieser Welt immer näher auch hier nach Europa rücken. Und spätestens jetzt seit Februar mit dem Krieg in der Ukraine sehen wir ja, dass etwas, was wir gar nicht mehr für möglich gehalten haben seit 2 Generationen, dass es einen Krieg auf diesem Kontinent gibt. Also die Fragen, die uns humanitäre Ärztinnen und Ärzte beschäftigen, die sind auf einmal eben auch Tagespolitik in Deutschland geworden.
Meinst du, das Buch hätte anders ausgesehen, wenn du es jetzt zum Beispiel ja, nach Februar oder sagen wir jetzt auch nach Corona geschrieben oder jetzt mitten in Corona geschrieben hättest, weil dein Buch kam heraus kurz vor Corona, also ein paar Monate vor Corona?
Genau, das ist tatsächlich ein weiterer Zufall gewesen, aber ich glaube nicht, dass das anders, groß anders geworden wäre, weil es ist ja so, Ärzte ohne Grenzen gibt es seit 50 Jahren, ich mache das seit 20 Jahren und die Themen, die wir dort haben, beziehungsweise den Menschen, denen wir in Not helfen in Krisen, das sind in der Regel sind das ja menschengemachte Krisen. Also es gibt natürlich auch die Naturkatastrophen, aber die meisten Konflikte dieser Welt sind durch Politik, durch äußere Not, durch Religion auch ausgelöst. Und insofern ist es eher so, dass das Themen sind, die uns seit 50 Jahren beschäftigen und die jetzt vielleicht nochmal auch stärker hier in Europa für uns sichtbar und näher rücken. Aber vom Grundtenor her ist das etwas, was für uns sehr vertraut ist, auch wenn das vielleicht komisch klingt. Aber mit Flucht, Vertreibung, mit Not, mit Hunger umzugehen, mit Infektionskrankheiten, mit Epidemien, das ist so das Grundhandwerkszeug eines humanitären Arztes. Und insofern ist es ja so ein bisschen Coming Home, was wir jetzt gerade hier erleben.
In trauriger Weise. Deine Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen hat ja, soweit ich weiß, 2002 angefangen, oder? Also kurz zum Zeitpunkt ungefähr mit deiner Promotion herum. Da hattest du ja deinen ersten Einsatz in Myanmar. Was war deine Aufgabe?
Ja, und das ist, wenn ich da zurückdenke, dann war das, also das war damals schon gewaltig, aber es ist auch im Rückblick nochmal sehr, sehr dramatisch gewesen im Unterschied zwischen dem, was ich bis dahin gemacht hatte. Also ich war Arzt in Deutschland, hatte einige Jahre in verschiedenen Kliniken gearbeitet und hatte mir so ein Rüstzeug erstmal angelegt, um eben einen Patienten zu untersuchen, eine Diagnose zu stellen, dann eben Therapien mir auszudenken. Und jetzt komme ich da in den Dschungel von Myanmar, wo wir 10 vertriebenen Dörfer praktisch vollständig medizinisch versorgt haben. Und alles, was ich dort gesehen habe, also Malaria-Kranke, Dengue-Fieber-Kranke, Menschen, die von Hausdächern gestürzt sind, Verletzte aus diesem Konflikt, der dort auch mit den Rebellen dort immer wieder stattfand, das waren Dinge, die ich so eigentlich gar nicht kannte und musste dann wirklich, hatte ich manchmal den Eindruck, mein Arzt, nicht mein Arzthandwerk, aber doch all das, was an Wissen jetzt aktuell da nötig ist, musste ich neu lernen, weil das, was ich mitgebracht hatte, das gab es da nicht. Also Diabetes, Bluthochdruck, Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen, das, was so das Spektrum der inneren Medizin in Deutschland ist, das gab es im Dschungel nicht. Das sind junge Menschen gewesen und ja, das Allerhäufigste war Malaria, aber eben auch zu sehen, dass Kinder, dass Erwachsene an Malaria sterben können, weil sie zu spät kommen, weil sie nicht die richtigen Medikamente genommen haben. Das war schon auch tragisch. Aber das Schöne, und das war das meiste oder häufigste, ist, dass die Menschen dann eben wirklich durch schnelle, gute Medikation gesund werden konnten und dann fröhlich wieder von dann gingen. Das war eine ganz grandiose Erfahrung mit so einfachen Dingen. Wir hatten da ja nicht mal Strom, geschweige denn eine komplexe Labordiagnostik oder auch ausgefuchste Therapien. Das waren ganz einfache, schlichte Dinge, aber damit konnten wir tausende Menschen behandeln und hunderte Menschenleben retten. Und diese Erfahrung zu machen, dass ich mit dem Grundrüstzeug als Arzt eben das Gespräch, das Anamnesegespräch, die körperliche Untersuchung, ein paar Laborergebnisse führen zum richtigen Diagnose und dann die Medikamente, die wir hatten, die können dann eben auch effektiv eingesetzt werden. Also das war eine wunderschöne Erfahrung, wie einfach und effektiv Medizin sein kann. Und das mitten eines Dschungels, wo wir ja zum Teil Abenteuer bestehen mussten, um überhaupt zu diesen Orten hinzukommen. Wir haben selber in Thailand gelebt, einem kleinen Grenzort und sind von dort jeden Tag dann mit unserem Jeep in den Dschungel, mussten dann aber auch manchmal tagelang wandern, mit der Machete uns den Weg frei machen, um dann dorthin zu kommen, und kamen dann an Orte, wo, die haben noch nie vielleicht auch Europäer gesehen, und wir waren zu zweit auch, also ein kleines internationales Team, ein Projektkoordinator aus Australien und ich als Arzt, und dann hatten wir wunderbare Mitarbeitenden auch aus dieser Mon-Ethnie, also das ist eine kleine Minderheit innerhalb Myanmars, die sogenannten Mon-People, die aber unglaublich sensibel und feinfühlig und aufmerksam und gastfreundschaftlich waren. Also das waren auch menschlich, habe ich sehr viel gelernt in diesen Monaten, weil ich gemerkt habe, wir in unserer auch europäischen Herangehensweise, die immer sehr klar und fokussiert ist, und manchmal auch ein bisschen unfreundlich, da sind diese Menschen, diese Mon-People in einer Freundlichkeit und subtilen Umgangsweise, die haben natürlich all das Werkzeug von Freude bis Wut haben sie auch, aber sie zeigen es in einer sehr viel dosierteren Form. Und da habe ich sehr viel von diesen Menschen gelernt. Bis dahin, wer da die Kontrolle verliert und da in unserem Sinne wütend wird, der hat da sein Standing verloren. Also da musste ich mich öfter mal dann auch bremsen innerlich und sagen, hier, freundlich bleiben, ne, hör nochmal zu, frag nochmal nach und werd jetzt hier nicht wütend in deiner vielleicht sonst bekannten Art und Weise. Also sehr, sehr lehrreich.
Aber wie gehst du dann damit um, wenn du jetzt, du hast ja vorhin gesagt, dein Wissen der inneren Medizin, Diabetes und so weiter, du musstest dich da komplett drauf umstellen, weil du hier in deiner Ausbildung, in deiner Promotion andere Sachen angewandt hast, andere Sachen gelernt hast, als du jetzt in Myanmar in so einer humanitären, ich nenne es immer Katastrophensituation, anwenden kannst. Wie gehst du dann damit um, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass dort Menschen leiden und vielleicht sogar sterben, einfach aufgrund der Bürde der Geografie. Das heißt, dass sie dort sind und aufgrund dessen wahrscheinlich sterben müssen. In Deutschland wäre das wahrscheinlich überhaupt kein großes Thema gewesen. Wie gehst du damit um?
Ja, die Ungerechtigkeit dieser Welt, das schwang natürlich gleich mit. Und gut, jetzt war es einmal so, natürlich diese Tropenerkrankungen, die haben wir hier nicht aufgrund unserer Geografie. Ne? Wir haben halt hier gemäßigtes oder kühles Klima. Und wir lernen als Ärzte verständlicherweise jetzt hier auch nicht primär Tropenmedizin, weder im Studium noch dann in der weiteren Ausbildung, weil es hier eben nicht so relevant ist. Und da war es einfach erstmal so, zuhören. Ne? Wir haben dort sehr erfahrene Medics gehabt. Das waren Krankenpflegende, die aber sehr viel mehr Erfahrung und Kompetenz und auch Eigenständigkeit hatten dort im Dschungel. Also da habe ich viel zugehört, viel nachgefragt am Anfang, aber dann natürlich ertragen zu müssen. Und das war so, ich hatte eine medizinische Koordinatorin, eine tolle Ärztin, sehr erfahren auch. Und sie sagte mir, Tankred, wenn du einen Fall dort siehst, einen Kranken, von dem du weißt, dass dem in Thailand geholfen werden kann, dann kannst du den auch über die Grenze bringen. So, ne? Und das fand ich erstmal erleichternd, diese Zusage. Aber mein Gefühl war jeden Tag, ich kann einen ganzen Bus voll machen, voll Kranker und sie alle mit nach Thailand bringen. Und dann habe ich aber sehr schnell gelernt, dass so einfach ist es nicht. Wir müssen tatsächlich sicherstellen, dass es für diese Menschen eine effektivere Behandlung gibt in Thailand. Das war zum Teil gar nicht der Fall. Dann musste sichergestellt werden, dass wenn wir sie rüberbringen nach Thailand, dass sie auch wieder zurückgehen. Sonst haben wir ein Visum- und Grenzproblem. Das musste natürlich auch von der Organisation bezahlt werden. Wir konnten natürlich jetzt nicht unendlich viel Geld in die Hand nehmen, um die dann in Thailand zu behandeln. Und dann gab es aber auch Fälle, ganz klar, Krebserkrankungen, wo wir nichts anzubieten hatten, wo aber auch die grenznahen Kliniken in Thailand nichts anzubieten hatten, da dann zu akzeptieren, dass diesen Menschen, denen können wir vielleicht subjektiv die Symptome lindern, die Schmerzen lindern, aber die müssen wir ihrem Schicksal überlassen. Wir können Krebs nicht mal richtig diagnostizieren im Dschungel, geschweige denn behandeln. Und da war dann genau das, was du fragst, also zu akzeptieren, dass eine Krebserkrankung, die wir hier vielleicht sogar heilen könnten, zumindest den Verlauf verlangsamen können, das ist da nicht möglich und das ist schon schwer zu schlucken. Ja, aber das ist leider eben auch ein Grundfaden, der sich durch die humanitäre Hilfe zieht. Wir versuchen, die bestmögliche Medizin vor Ort zu machen, aber wir können natürlich nicht immer den Standard anlegen, den ich hier in Berlin oder den wir hier in Deutschland oder in Europa haben.
Aber du schreibst ja in deinem Buch aus von der, du hast jetzt gerade Krebs angesprochen, aber AIDS war ja auch ein Thema und du schreibst ja zum Beispiel in deinem Buch auch von diesem 17-jährigen Mädchen, was dich sehr berührt hat, weil du wusstest, eine Zeit lang, nachdem ihr wieder weg seid, wird sie höchstwahrscheinlich sterben. Stelle ich mir das dann richtig vor, dass solche humanitäre Hilfe in der Welt rumfährt und versucht, auf den größten Krisenherd, auf die größte klaffende Wunde ein Pflaster drauf zu kleben? Und ja, und danach wird es wahrscheinlich ähnlich weitergehen wie vorher.
Ja und nein. Also dieses Beispiel, und das war schon tragisch. Das war eben, wie du erwähnt hast, ein junges Mädchen und viele, die Not in Myanmar war ja oder ist jetzt auch wieder groß, aber sie war damals eben sehr, sehr groß und viele Menschen in Myanmar haben versucht, nach Thailand zu kommen, dort zu arbeiten und haben sich dort aber eben dann auch mit dem HIV-Virus infiziert und kamen dann, wenn sie krank waren und dann auch gemerkt haben, sie werden dort nicht behandelt in Thailand, weil sie eben auch in Thailand eben Thailänderinnen und Thailänder behandeln, dann kam sie zurück und war also deutlich gezeichnet. Und es war eben kurz davor, geschichtlich jetzt auch, medizingeschichtlich, dass wir dort HIV-Patienten behandeln konnten. Später war das möglich, aber eben zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann zu sehen, wir konnten, weil das eine sehr komplexe Diagnostik auch ist, auch das konnten wir im Dschungel nicht anbieten, aber von der Geschichte, die sie mir erzählte, von den Symptomen, von den Erkrankungsmerkmalen, war das relativ klar, schon auch das AIDS-Vollbild. Und zu sehen, wie eine junge Frau vielleicht voller Hoffnung über die Grenze geht, dort sich sicher unschuldig mit diesem Virus infiziert hat und jetzt todkrank zurückkommt und wir ihr nicht kausal helfen konnten. Aber das konnte zu dem Zeitpunkt nirgendwo passieren. Also insofern war das jetzt nicht ein Versagen unsererseits. Es war einfach eine schicksalhafte Situation. Natürlich ist die humanitäre Hilfe, ne, das, was du fragst, es ist ein Pflaster, aber es ist natürlich für jeden individuellen Menschen und das ist jetzt bei HIV/AIDS zu dem Zeitpunkt tragisch gewesen, weil ja in Asien, aber natürlich auch in Afrika hunderttausende Menschen gestorben sind an dieser Erkrankung. Und dann, und jetzt wird es noch tragischer, lange Jahre dann auch, als wir in Europa und Nordamerika schon effektive Medikamente hatten, aber die entsprechenden Pharmafirmen eben nicht bereit waren, ihre teuren Monopolpräparate zu den Herstellungskosten abzugeben. Also da betrifft uns auch eine große Verantwortung und die Pharmakonzerne, die eben in Kauf genommen haben, so muss man sagen, billigend in Kauf genommen haben, dass hunderttausende Menschen starben, nachdem diese Medikamente dann schon verfügbar waren, weil sie eben nicht in diese Länder gebracht wurden. Das sind wirklich Ausnahmen. Wir haben es dann nochmal bei Ebola erlebt oder erleben es jetzt ja auch mit Covid. Es gibt dann immer wieder neue Krankheiten, für die es noch keine Diagnostik, noch keine Therapien gibt. Und dann ist es natürlich tragisch. Ich sag mal, 9 von 10 oder 8 von 10 Patienten, die es zu uns schaffen, ganz egal wo auf der Welt, die kommen auch geheilt oder zumindest mit deutlichen Besserungen wieder nach Hause. Also insofern hat es schon einen lebensrettenden Charakter, die Hilfe, und ist nicht nur ein Pflaster. Also das ist dann doch deutlich mehr.
Okay, das klingt eigentlich nach einer sehr, sehr guten Bilanz, so wie du das beschreibst. Tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, dass das wirklich die Individualfälle, dass trotz dessen, dass es so eine extrem gezeichnete Gebiete sind, dass es dann doch so effektiv ist. Du hast, du warst ja ein Jahr später dann in Nepal und da über diesen Einsatz hast du geschrieben, dass du dich niemals als Arzt so machtlos gefühlt hast. Wenn ich mir jetzt aber anhöre, was du in Myanmar erlebt hast, wie machtloser kann man in Nepal sein?
Ja, und Philipp, das war auch ein kolossaler Bruch mit dieser ersten Erfahrung. Und das manchmal rückblickend, ja, bietet das Leben ja Extreme, die fast einem Skript folgen könnten, wenn es natürlich, ist natürlich kein Skript, aber in Myanmar war die Erfahrung, wir haben wenig in den Händen, aber wir haben absolut tolle, motivierte Mitarbeitenden, wir haben alle Medikamente, die wir brauchen, also wir konnten den Menschen, die es zu uns geschafft haben, den konnten wir in der Regel wirklich auch das Leben retten und das Leid lindern. Und jetzt kam ich nach Nepal und das war natürlich auch vom Setting her ein kolossaler Unterschied, ne? Vom heißen Dschungel in Myanmar dann ins Himalaya, wo wir auf tausenden Meter Höhe waren. Wir gucken auf die schneebedeckten Wipfel, ne? Also unglaublich anderes, schönes natürlich, aber auch wieder Panorama. Und jetzt hatten wir dort eine Situation, mitten in dieser Bergwelt, wo eben auch ein Bürgerkrieg sehr, sehr aggressiv zwischen den Maoisten, ne, die sich, das ist so eine kommunistisch-maoistische Bewegung gewesen in Myanmar, die sich eben von dem sehr traditionellen Königshaus abgesetzt haben und eben das Land in ihrer Weise glaubten, befreien zu können. Und dann gab es eben diese Regierungstruppen und die haben dort einen relativ unerbittlichen Bürgerkrieg auch am Laufen gehabt. Und wir waren versucht, dort nicht politisch, aber medizinisch zu vermitteln. Und jetzt waren wir dort in einem Krankenhaus, wo die äußere Infrastruktur erstmal gut aussah. Also wir hatten tatsächlich ein Krankenhaus, wir hatten Betten dort, wir hatten Ärzte, wir hatten Pflegen, wir hatten sogar ein Labor, wir hatten eine Röntgenabteilung. Also von den Bedingungen her hätte ich sagen müssen, Mensch, wunderbar, alles da. Jetzt bei näherem Hinsehen entpuppte sich das aber alles als eine, ja, wie so ein leeres Kartenhaus. Das heißt, das Krankenhaus war praktisch nicht funktionierend. Die Hygiene war übelst. Das Labor hat kaum noch gearbeitet. Im Röntgen waren alle Geräte kaputt. Die Ärzte kamen dort nicht mehr zum Arbeiten, die Pflegenden zum Teil auch nicht, weil sie nicht bezahlt wurden und sagten sich, warum soll ich hier zur Arbeit kommen, wenn mich hier keiner bezahlt? Das heißt, wir hatten eine Infrastruktur da, die aber im Grunde genommen nicht mehr funktionierte. Und jetzt war eigentlich meine Aufgabe, da eine Evaluation zu machen, weil das Projekt lief schon eine Weile und die Frage war an mich gewesen, guck mal, ob das überhaupt Sinn macht. Und ich habe mich dann aber nach 2-3 Tagen mitten als Arzt dort auch involviert gesehen, weil ich gesehen habe, da passiert gar nichts medizinisch. Und zu sehen, wie diese Menschen, die Kranken, zum Teil 2-3 Tage auf ihren Eseln aus den Bergen zu dieser Klinik gekommen sind, in der Hoffnung, dort behandelt zu werden, die werden nicht mal richtig diagnostiziert. Dann in der Apotheke war es so, dass der Apotheker gesagt hat, nee, die Medikamente gibt's nicht, kommt in meine Apotheke im Ort, dann verkaufe ich euch ein richtiges Medikament, nur um Geld zu machen, was auch wieder verständlich war, weil er von irgendwas überleben wollte. Das heißt, die Menschen kamen mit einem Symptom in die Klinik und mit was sie dann am Ende behandelt oder welche Medikamente ihnen gegeben wurde, das hatte nichts mehr miteinander zu tun. Und diese gesamte Kette von richtiger Diagnostik und dann auch einer effektiven Medikation aufzustellen, dann auch eine tägliche Visite einzurichten im Krankenhaus, mit den Pflegenden zu diskutieren und sicherzustellen, dass sie tatsächlich bei der Arbeit auch da sind. Also das waren wirklich extrem frustrierende und auch eben ohnmächtig stimmende Situationen. Und ja, das war wochenlang so, dass ich dachte, was machen wir hier eigentlich? Und tatsächlich dann gegen Ende des Projektes war es dann aber so, dass wir als Team mit wirklich emsiger täglicher Ermunterung und Vorbild es geschafft haben, dass dieses Krankenhaus wieder tatsächlich funktionierte, dass die Menschen, und das spricht sich ja dann schnell auch rum, die kamen auch wieder, weil sie wussten, jetzt wird dort auch Medizin gemacht und da lohnt sich dieser Ritt aus den Bergen. Ja, ich sterbe dann nicht in dem Krankenhaus, sondern ich kann geheilt dann auch wieder nach Hause kommen. Also insofern war es eine kolossal andere Erfahrung, auch wenn es ein humanitäres Setting war, auch im asiatischen Land. Aber gegensätzlicher hätten diese Erfahrungen gar nicht sein können.
Aber du hattest ja über diese Zeit in Nepal auch geschrieben, dass es dich schon ein bisschen frustriert hat oder dass es dich erschüttert hat. Zum Beispiel, dass du da Säuglinge siehst, die zu euch kommen und unterernährt, infektiös, dehydriert, komatös teilweise, und du hast selber in deinem Buch geschrieben, dass ihr einen Teil davon einfach nicht retten konntet. Das heißt, sie kommen zu euch und ihr wusstet eigentlich schon, die können wir nicht retten. Diese Säuglinge, diese Babys werden sterben. An der Stelle bin ich in deinem Buch echt gestutzt und musste das mehrmals lesen, weil ich mich gefragt habe, wie schaffst du das dann, das zu verarbeiten? Also wie schaffst du es dann am nächsten Tag aufzustehen und zu sagen, okay, ich begebe mich jetzt wieder in das Leid, ich mache weiter, auch wenn ich weiß, diese Erfahrungen werden wiederkommen.
Ja, und das ist ein Teil eben der humanitären Hilfe, wo ich früh, ich kann gar nicht mehr sagen, wann genau, gab wahrscheinlich gar nicht ein einzelnes Erlebnis diesbezüglich, aber ich habe relativ früh verstanden, dass humanitäre Hilfe immer auch frustrierend ist und dass ich eben nicht jedes Menschenleben retten kann, aber eben in der Regel ist es so, dass es sich erklären lässt, warum das so ist. Und die häufigsten Fälle sind tatsächlich die, dass die Kinder oder auch die Patienten, aber bei Kindern ist es eben besonders dramatisch, dass die zu spät kommen oder zu spät gebracht werden. Und da ist es eben bei Durchfallerkrankungen oder einer Malaria-Infektion oder auch einer anderen schweren Atemwegsinfektion, Durchfallerkrankung, wenn die Menschen dann versucht haben, vielleicht zu Hause oder auch mit irgendeiner alternativen Methode sich zu behandeln und zum Teil aber auch aus Not, weil die nächste Klinik oder auch unsere Klinik so weit weg ist, dass es eben tatsächlich Tagesreisen benötigt, um dorthin zu kommen. Und das bedeutet, wenn sie dann zu uns kommen, dann sind sie vielleicht noch am Leben, aber wirklich an einem seidenen Faden. Und das heißt im Umkehrschluss, die Menschen, die wir verlieren, die wir nicht retten können, fast immer sind sie dann eben nicht Minuten und Stunden, sondern oft Tage zu spät gekommen. Aber natürlich für die Eltern, für uns als Team ist es sehr frustrierend. Und das dann zu erklären, ist zwar eine Erklärung, aber das Leid eines sterbenden Menschen bleibt natürlich. Und da setzt dann natürlich bisschen auch unsere Aufklärung ein, dass wir eben auch mit mobilen Teams versuchen, in die entfernteren Gegenden zu kommen, die Menschen dort auch manchmal aufzuspüren und aktiv dann auch mitzunehmen in unsere Klinik, wenn wir wissen, okay, das ist jetzt so eine schwere Erkrankung, das lässt sich zu Hause nicht behandeln, beziehungsweise die Hoffnung, dass das Kind oder dieser erwachsene Kranke von alleine wieder gesund wird, das ist nicht realistisch, deshalb müssen wir sie mit ins Krankenhaus nehmen.
Aber wenn du jetzt sagst, dass dort in Nepal zum Beispiel, ihr habt eine Situation vorgefunden, bei dem das Krankenhaus eigentlich in einem desolaten Zustand war, teilweise verlassen, die Leute sind mal gekommen, mal gegangen, weil sie nicht bezahlt wurden. Wie werdet ihr da von Ärzte ohne Grenzen, von den dortigen Ärzten und dem dortigen Personal wahrgenommen? Also sind sie dankbar, dass ihr kommt und sie unterstützt? Oder ist es schon, fühlen sie sich teilweise auch ein bisschen gekränkt, so nach dem Motto, jetzt kommt ihr aus dem Westen, aus den Industriestaaten und wollen uns zeigen, wie unser Laden zu laufen hat?
Ja, Philipp, und da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Es ist tatsächlich oft ambivalent. Es gibt noch eine weitere Dimension, also das, was du sagst. Und dann gibt es noch die wirtschaftliche Dimension, dass in vielen Ländern ist Medizin vor allem auch ein Wirtschaftszweig. Und jetzt die Pflegenden, die Hebammen, die Ärzte, die sagen, ich mache mir hier, das ist ein Business für mich. Ja, und wenn jetzt eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen kommt, die sagen, die ganze Gesundheitsversorgung, die wir anbieten, ist kostenfrei, weil aus unserer Erfahrung ist auch der kleinste Obolus, den wir nehmen würden, verhindert vor allem den Armen, dass sie eben kommen können. Das heißt, das ist für uns ein Prinzip, dass wir sagen, alles, was wir machen, ist kostenfrei, und da fühlen sich dann natürlich manche auf ihr Geschäftsmodell, fühlen sie bedroht, ja, weil sie sagen, da gibt es jetzt welche, die machen Medizin, die vielleicht mindestens so gut ist wie unsere, vielleicht sogar besser. Und das ist kostenfrei, ja, und da gibt es dann schon auch manchmal Spannungen in einer Stadt, in einer Region. Jetzt in Nepal war es so, dass das ist ja jedes Mal, wenn wir irgendwo hinkommen, ist das ja auch ein maximaler Kommunikationsaufwand. Das heißt, wir reden natürlich mit jedem Mitarbeitenden, wir reden mit den Rebellen, wir reden mit den offiziellen Stellen, wir reden mit der Presse vor Ort, ne, damit wir das, was wir machen, größtmöglich transparent machen. Und eigentlich würde ich sagen, als humanitärer Arzt, der neutral, überparteilich, unabhängig ist, der eben keine Geschäftsinteressen hat, dem wirklich nur die Medizin am Herzen liegt, eigentlich sollten wir keine natürlichen Feinde haben, außer jemand fühlt sich wirtschaftlich vielleicht jetzt benachteiligt, weil sein Cash-for-Medicine-Modell ins Wanken gerät, sollten wir keine Feinde haben, ja, im Umfeld. Und dann gibt es aber ganz kuriose Situationen. Also wir hatten dort 6 Pflegende in diesem Krankenhaus, was nicht viel ist, aber war ein kleines Krankenhaus. So, und 5 waren schon im Urlaub, weil da war jetzt auch gerade Festival-Season. Und es gab noch eine, und diese eine war natürlich für mich, die war ja der allerwertvollste Mensch in der Region. Und jetzt kommt sie zu mir und sagt, du Tankred, ich würde jetzt gerne auch in Urlaub gehen. Und das hat mich natürlich so ein bisschen sprachlos gemacht. Und ich habe sie gefragt, ja, aber warum denn? Und dann sagt sie, ja, die 5 anderen sind ja auch schon im Urlaub. Und das ist so ein bisschen so ein Beispiel. Interessantes Modell. Und ich habe ihr dann versucht zu sagen, ja, genau umgekehrt, weil 5 im Urlaub sind, wäre es wirklich gut, du könntest noch bleiben. Und da ließ sie sich auch dann überreden. Aber das sind zum Teil jeden Tag fundamentale Debatten, die da geführt werden. Und oft ist es eben so, dass diese Debatten so kurios und skurril anmuten, dass ich denke, das ist mehr als Sisyphus-Arbeit, die ich hier betreibe. Und es sind dann oft nicht an dem Tag, nicht in der Stunde irgendwelche Erfolge, aber über die Zeit, über Wochen, Monate merke ich dann, aha, doch, es geht. Ja. Die verstehen unseren Ansatz. Ja. Sie merken auch, die Patienten sind zufrieden, wenn sie geheilt werden. Es macht ihnen auch Spaß, eine gute Medizin zu betreiben. Ne. Also wenn sie dann merken, da ist ein Team, ja, und da sind die Ärzte, die Pflegenden, die Logistiker, die Reinigungskräfte, die Küche, alle arbeiten zusammen und auf einmal ist das ein Krankenhaus, was wirklich wie eine Einheit funktioniert und wo die Menschen kommen und geheilt und dankbar wieder gehen. Ne. Auf einmal merkt man, da ist ein ganz anderer Drive in diesem Haus dringend. Und das führt dann oft dazu, dass tatsächlich dann auch nicht nur die Qualität, sondern auch die Arbeitszufriedenheit einkehrt. Und das macht vieles leichter, aber das ist schwere Arbeit.
Findest du, da gibt es einen kulturellen Unterschied zwischen Asien und Afrika? Also wie ich das mit herausgelesen habe und verstanden habe, sind das deine Haupteinsatzgebiete gewesen?
Genau, das spiegelt auch so ein bisschen die Schwerpunkte von Ärzte ohne Grenzen. Also Afrika ist weiter oder die Länder Afrikas der Hauptschwerpunkt mit etwa 60%. Und natürlich ist jedes Land, jede Kultur hat ihre Eigenarten und sich darauf jedes Mal einzulassen, aber auch erstmal herauszufinden, was das ist, finde ich auch eine ganz spannende Sache. Und natürlich gibt es Länder oder auch Kulturen, wo es ganz wichtig ist, auch mal sehr deutlich zu sein. Wir haben über Myanmar gesprochen, wo ein sehr feinfühliger zwischenmenschlicher Umgang gepflegt wird. Und dann habe ich aber auch Kontexte erlebt, wo es klar ist, wichtig ist, auch mal wirklich deutlich zu sagen, um was es jetzt hier geht und dann auch klare Grenzen zu ziehen, Ultimaten zu setzen, zu sagen, wer hier morgen immer noch zu spät kommt, nach fünf Ermahnungen oder Aufrufen doch mal pünktlich oder seine Arbeit zu tun, dann müssen wir Konsequenzen ziehen. Also auch sowas ist natürlich möglich. Ein wichtiges Element, und das habe ich zum Beispiel in Libyen erlebt, ein Prinzip von unserer Arbeit ist, dass wir sagen, wir können natürlich keine Konflikte befrieden, wollen wir auch nicht. Wir sind eine medizinische Organisation und keine Demilitarisierungsorganisation, aber wir wissen natürlich, wie Waffengewalt gesundheitliche Schäden verursacht. Und deshalb ist ein klares Prinzip für uns weltweit, dass wir sagen, auch in oder gerade in Konfliktgebieten müssen die Krankenhäuser waffenfrei sein. Und jetzt war ich in Libyen gewesen und wir haben dort ein großes Krankenhaus unterstützt, also nicht das ganze Krankenhaus, aber die Rettungsstelle haben dort mit dem Sicherheitschef, der ein ehemaliger Soldat war, der natürlich selber mit seinen Waffen da durchs Krankenhaus lief, und für den mein Konzept oder unser Konzept zu sagen, keine Waffen im Krankenhaus, weil wir es da auch erlebt hatten, dass dann wütende Soldaten da um sich schossen und dass Patienten im Krankenhaus durch Waffengewalt zu Schaden und ums Leben kamen, ne, was natürlich wirklich tragisch und bizarr ist.
Absolutes Paradoxon, ja.
Absolutes Paradox. Aber auch da hat es Wochen gebraucht, um das nicht nur den Sicherheitschef zu überzeugen. Und als ich dann gesehen habe, gegen Ende auch wieder erst meines Aufenthaltes, dass er selber zu Soldaten gegangen ist, ohne zu wissen, dass ich das sehe, ne, das war, und die gebeten hatte, doch die Waffen rauszunehmen. Also da kamen mir fast die Tränen vor Rührung. Aber das ist eben auch ein Element. Und jetzt primär jetzt auch nichts, was mich natürlich hier in Deutschland betrifft. Ja, ich musste noch nie einen Patienten mit einer Waffe aus dem Krankenhaus schicken. Aber das ist in vielen Ländern, ist das jeden Tag so. Die müssen Sicherheitskontrollen passieren, wo sie alle Waffen, wir haben in manchen Ländern auch einen Waffenschrank am Eingang, wo dann die Waffen eingeschlossen werden. Wenn sie dann Angehörige besuchen im Krankenhaus, müssen sie wieder rausgehen, kriegen sie die Waffe zurück. Also sehr bizarre Geschichten. Aber das sind die pragmatischen Lösungen, weil ja, wir müssen zumindest für die Patienten, für unsere Mitarbeitenden, müssen wir eine gewisse Sicherheit herstellen können.
Aber also wenn du jetzt Libyen ansprichst, wenn wir mal ein bisschen weiter südlich gehen, du warst ja 2003, so im selben Jahr, als du in Nepal warst, warst du dann auch noch in Liberia. Und da hast du ja geschrieben, dass, das war auch so ein Punkt, den ich mehrmals lesen musste, hast du ja geschrieben, dass ein Patient, ein Mann, ein junger Mann zu euch gekommen ist, der verprügelt wurde, zusammengeschlagen wurde, aufs Übelste zugerichtet wurde, mit Benzin übergossen und angezündet. Das heißt, das sind jetzt nicht einfach Verkehrsunfälle, die halt mal passieren, sondern das sind menschengemachtes Leid, menschengemachte Katastrophen. Zweifelst du in so einem Moment an der Menschheit?
Ja, das war ein ganz brutales Beispiel von ja, Selbstjustiz. Und was ich dort in Liberia erlebt habe, das war auch neu für mich zu sehen, dass eine Stadt, ein ganzes Land praktisch gesetzlos ist. Dort gibt es keine Polizei, keine, es gab noch Rebellen, aber es gab kein sozusagen geordnetes Heer, ein nationales Heer oder Verteidigungsarmee. Also es gab praktisch gar nichts mehr. Es gab noch ein paar Panzer der Vereinten Nationen an den wichtigen Kreuzungen der Stadt, die da versuchten, irgendwie den Verkehr zu regeln, aber ansonsten gab es dort nichts. Und da hat es eben gereicht, und das waren meistens die Beispiele, die du jetzt auch erwähnt hast, das waren meistens immer Männer, die dann vielleicht nur aus Hunger in einer Bäckerei ein Brötchen geklaut haben. Und dann hat der Bäcker geschrien, der Dieb. Und dann sind die Menschen, ne, so der Mob, der Straßenmob hinter ihnen her. Und dann ist genau das passiert. Und sie kamen zu uns und die waren fast immer so, dass sie das nicht überlebt haben. Und wir konnten ihnen dann noch ein bisschen Morphin geben, damit sie schmerzfrei wurden, und sind dann wirklich elendig gestorben. Und zu sehen, wie ein Land, ne, und das sind so ganz basale Grundregulationsmechanismen, wie sich dann eine Gesellschaft versucht zu wehren. Und ob das jetzt ein Dieb war oder nicht, ließ sich auch gar nicht mehr erklären. Oft waren es gar nicht Diebe, es reichte dann nur, wenn einer diesen Vorwurf erhoben hat und dann der Mob sich aufgemacht hat. Und wenn sich das jetzt vielleicht anhört, als sei das lange her, wir sehen im Moment, wo wir hier reden, Philipp, wenn wir nach Haiti gucken, dann sehen wir genau das, ne? Ein ganzes Inselreich terrorisiert von Bandenterror, Port-au-Prince, die Hauptstadt, wo unsere Mitarbeitenden morgens um 4 aufstehen, um zur Klinik zu kommen, weil sie sagen, ab 5, sobald die Sonne sich irgendwo, die Helligkeit da ist, beginnt die Gewalt in den Straßen wieder, und da müssen wir in der Klinik sein, weil dann kommen wir gar nicht mehr dahin später. Also wir sehen es auch heute noch, dass die Gesetzlosigkeit in vielen Ländern dazu führt, dass die Menschen gar nicht mehr ihrem Alltag nachgehen können. Und das aber selber mitzuerleben aus einem Land, wo wir, ne, selbst in einer Großstadt wie Berlin gibt es kaum einen Ort, der so unsicher ist, dass ich mich da nicht hintrauen würde. Als Notarzt sowieso muss ich ja überall hin, ne? Aber also das ist eben auch eine Erfahrung, die wir hier in Europa eigentlich gar nicht mehr machen müssen seit Generationen, weil eine zivilisatorische Errungenschaft ist, dass hier eben Recht und Ordnung herrscht, so ganz banal. Aber das ist eben in vielen Bereichen dieser Welt ist das überhaupt nicht so, und die Menschen müssen wirklich um ihr Leben fürchten, allein um zur Arbeit zu kommen. Ich habe es jetzt gerade auch wieder im Jemen erlebt, wo ich eine Ärztin gefragt habe, morgens bei der Morgengespräch habe ich sie gefragt, wie kommt sie denn in die Klinik? Und dann sagte sie mir auch, die größte Angst des Tages ist nicht irgendwie im Krankenhaus, dass da was Schlimmes passiert, sondern ist der Weg zur Klinik am Morgen und wieder nach Hause, weil sie nicht weiß, ob da vielleicht auch eine Bombe fällt oder ein Schusswechsel passiert und sie da zufällig reingerät. Also dieses Wrong Time, Wrong Place, das ist für viele Menschen in vielen Ländern einfach ein tägliches Risiko, mit dem sie erstaunlich gut dann umgehen. Ich bin immer wieder wirklich beeindruckt auch von der Resilienz dieser Menschen, die nicht aufgeben. Da würden wir vielleicht irgendwann depressiv nur noch im Bett bleiben wollen, aber die ihren Tageshandwerk nachgehen und sogar lächeln und konstruktiv weitermachen.
Aber was motiviert dich oder deine Kollegen jetzt in Haiti oder Jemen zum Beispiel, sich ja weiterzumachen und sich dieser Gefahr auszusetzen? Weil auf der einen Seite ist natürlich dieses Altruistische oder den Menschen zu helfen, aber auf der anderen Seite weiß man nicht, ob man morgen dazu körperlich noch in der Lage sein wird. Was motiviert einen da, diese Arbeit zu verrichten?
Nun, wir humanitären Helfer sind, und das finde ich auch wichtig zu sagen, wir sind auch privilegiert. Ja, ich komme natürlich aus einem unglaublich privilegierten Land erstmal dorthin. Ich bin da auch immer nur für eine gewisse Zeit. Ich habe einen Raum, ich habe zu essen, ich habe eine Dusche, ich habe eine gewisse Sicherheit. Wie wir besprochen haben, versuchen wir ja zumindest die Krankenhäuser waffenfrei zu halten. Und vielleicht noch wichtiger, ich sehe ja, was die Menschen um mich herum, auch meine Mitarbeitenden, erdulden und erleiden müssen. Das heißt, da geht es mir immer relativ gut. Und dann ist es das, was wir eben auch für die anderen Kontexte schon angeguckt haben, eben die wirkliche Notwendigkeit dieser medizinischen Arbeit. Also ich weiß jeden Abend ganz genau, warum ich aufgestanden bin und kann. Und in jedem war es, ne, vielleicht nochmal ein Beispiel, was ich nicht vergessen werde, ein dreijähriges Mädchen. Wahrscheinlich ist sie einfach über die Straße gelaufen, ist dann vom Auto überrollt worden, und das ist ja eigentlich schon ein Zustand, der nicht überlebbar ist. Und dann ist es so, und das ist im Jemen auch eine, das stimmt, ich habe es oft nachgefragt, weil es ist so unglaublich, es gibt das Gesetz, sowohl juristisch wie auch moralisch, dass der Unfallverursacher den Verletzten ins Krankenhaus bringen muss und auch verantwortlich ist für die Behandlung, auch finanziell. Und ganz egal, ob er dann jetzt juristisch schuldig war oder nicht, immer der Autofahrer ist schuld. Ja? Das heißt, der brachte dann dieses kleine Mädchen in die Klinik und sie hatte schwere Blutungen, hatte eine Rippensehnenfraktur, sie musste sofort operiert werden, viele Stunden mussten die Organe auch im Bauchraum wieder zusammengenäht werden. Und sie hatte aber Glück, dass eben da nichts, wirklich keine großen Blutgefäße kaputt gegangen waren. Und dann kam sie auf die Intensivstation und das war schon ein kleines Wunder, dass sie das überlebt hat. Und dann gab es noch eine wunderschöne Geste, nämlich dass der Vater dieses Kindes, der im Grunde genommen ja lebenslang auch jetzt hätte Geld einfordern können von diesem Unfallverursacher, der hat diesem Mann vergeben und hat gesagt, das Kind hat überlebt, wir müssen hier nichts bezahlen, die Behandlung ist kostenfrei und ich entlasse dich hier aus dieser Verantwortung. Ne? Und das ist so eine große menschliche Geste. Und das zu sehen, wie so eben wirklich so pure Menschlichkeit dann auch in solchen Extremsituationen zum Vorschein kommen. Und das finde ich noch stärker als all die Ungerechtigkeiten und auch natürlich das Grausame, was wir sehen. Also es ist eben auch die schönen Geschichten, ne, die wunderbaren menschlichen Begegnungen, die noch intensiver sind, als sie es vielleicht jetzt in so einem abgesicherten Kontext wie hier in Deutschland, die diese Arbeit immer wieder rechtfertigen.
Das ist ein ja, sehr, sehr schöner Ausgang. Kriegt man, also ich muss sagen, kriege ich fast Gänsehaut. Das ist schön, wie das dann ausgegangen ist. Frustriert dich das dann aber auf der anderen Seite nach Deutschland zurückzukommen, wenn du siehst, weshalb manche Leute hier ins Krankenhaus gehen? Weil du hast ja zum Beispiel in deinem Buch auch beschrieben, dass viele Personen, nicht alle, manche kommen unverschuldet auf die Intensivstation, aber doch relativ viele liegen auch dort, weil sie ihren Körper über Jahrzehnte geschunden haben. Viel Nikotin, viel Alkoholkonsum, wenig Sport, schlechte Ernährung. Frustriert dich das?
Ja, das ist für mich frustrierender, weil ja wir hier auch alle Möglichkeiten haben, auch jetzt in der Pandemie, ne, dass es immer noch fast ein Drittel der Gesellschaft gibt, die nicht ausreichend geimpft sind gegen das Coronavirus, ne, wo wir sagen können, wir haben alle Impfstoffe, die es gibt auf dieser Welt, können wir hier auswählen. Wir können sagen, wann wir geimpft werden wollen, mit welchem Impfstoff wir geimpft werden wollen. Wir können uns schützen. Wir können in Innenräumen, wenn es nötig ist, Masken tragen, die jetzt auch wieder da sind. Und vieles wirklich ja auch hier nicht bei weitem nicht alles. Ich will da gar nicht sagen, dass jeder Kranke hier irgendwo selbst schuld ist. Aber es gibt sehr viel Dinge hier, die auch selbst verursacht sind, aber dann auch im Rettungsdienst. Wenn ein 15-jähriger Junge, wenn wir dorthin fahren wegen Herzschmerzen, das ist in Berlin gibt es kaum einen Herzfehler, der bis zum 15. Lebensjahr unerkannt bliebe. Das heißt, bis zum Beweis des Gegenteils ist Herzschmerz bei einem Jugendlichen ist Liebeskummer. Da braucht es in der Regel keinen Notarzt, da braucht es wahrscheinlich nicht mal den Rettungsdienst. Das heißt, wir fahren hier extrem viele wirklich sinnlose Alarme und da schuldig gar nicht unbedingt nur die an, die da anrufen, weil wenn ich Herzschmerzen habe und glaube, es ist das Herz und nicht das Liebeskummer oder irgendwas anderes, aber da sind natürlich auch unsere Sicherungssysteme, da ist eine Berliner Leitstelle, die eben zum Teil auch völlig überfordert ist mit den Anfragen. Also unsere Systeme sind hier extrem heiß aufgeladen, muss man sagen, da müsste eine neue gute Rationalität auch wieder Einzug erhalten. Wir blähen dieses System auf. Das ist extrem teuer geworden. Aber es ist nicht unbedingt besser medizinisch, ja, weil wir fahren hier kreuz und quer durch die Stadt. Und manchmal sind wir so beschäftigt mit irgendwelchen wirklichen medizinischen Lappalien auch, dass wir dann den schweren Herzinfarkt oder den schweren Verkehrsunfall nicht zeitnah bedienen können, weil eben alle Fahrzeuge und alle Notärzte anderswo im Einsatz sind. Also da müssen wir dringend hier in der Stadt, aber natürlich auch in Deutschland wieder an einer guten rationalen Medizin, an einer bedarfsgerechten Medizin arbeiten und ich hoffe, da kommen wir bald wieder hin.
Gut, das mit einem 15-Jährigen mit Liebeskummer ist die eine Geschichte, aber wie kann jetzt jemand einschätzen, ich brauche jetzt einen Notarzt oder ich brauche keinen Notarzt, weil ich kann mir vorstellen, die subjektive Wahrnehmung meines Schmerzens, sei es vielleicht gerechtfertigt, sei es ungerechtfertigt, ist vielleicht dann doch eine andere als der Notarzt, der dann vor Ort ist, sieht und denkt, na, damit hättest du jetzt vielleicht in 3 Tagen auch selbstständig ins Krankenhaus kommen können. Wie erkenne ich sowas, dass ich zum Beispiel sage, okay, das ist jetzt wirklich was, da sollte ich einen Notarzt rufen oder ja, doch nicht so
genau, dramatisch. Deshalb sage ich ja, den Anrufenden mache ich keine Vorwürfe. Es ist dann eher in der Rettungskette, also einmal die Leitstelle, die dann, und da hatten wir eben früher erfahrene Leute am Telefon, die auch gesagt haben, okay, ne, bei 15 Jahren, das kann dann auch mal eine Hyperventilation sein oder das kann was anderes sein. Der Verweis auf den Hausarzt, den Verweis auf den kassenärztlichen Dienst, der ja auch nach Hause kommen kann, ein bisschen Zeit verzögert. Also da eine gesunde Einschätzung am Telefon, ne, das ist schon wichtig. Und da hat man eben seit ein paar Jahren in den meisten Gegenden in Deutschland jetzt so ein computerunterstütztes Modell eingeführt, was sehr technisch da durchgeht. Und wenn da ein paar Stichworte fallen, dann wird automatisch ein Notarzt geschickt, ganz egal, wie skurril eben dann das Stichwort ist. Und natürlich geht uns auch ein bisschen verloren, vielleicht eine gesunde Selbsteinschätzung, was ist jetzt lebensbedrohlich krank und was ist vielleicht nur ein Befinden, was nicht ganz normal ist. Also da haben wir vielleicht auch, weil wir auch nicht mehr natürlich mit mehreren Generationen im Haus leben, wo dann vielleicht der Großvater oder die Tante sagt, du, das hatte ich auch, das geht wieder vorbei in 5 Minuten. Also so Korrektive sind auch weggefallen. Die Menschen sind sehr vereinsamt in den Städten und da ist jeder außergewöhnliche Zustand ist dann eben auch gleich subjektiv eine Katastrophe. Auf der anderen Seite sehen wir eben aber auch durch die Vereinsamung, dass Menschen in ihren Wohnungen leiden, in ihren Wohnungen auch sterben und das oft dann Tage oder länger nicht beachtet wird, weil es eben keine sozialen Netze mehr gibt, die mal anrufen und die danach gucken. Also das ist schon eine ganz andere natürlich Not, die wir hier in Deutschland haben. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal in so ein kritisches Nachdenken kommen. Wie können wir unsere Notfallmedizin in Deutschland so aufstellen, dass sie finanzierbar ist, dass sie gut den Kranken gerecht wird? Aber da sehen wir im Moment, zumindest in der Hauptstadt, ist das auch, geht das über die normalen Grenzen hinaus.
Wie schaut das dann zum Beispiel mit psychischen, mit seelischen Schäden aus? Also achtet da Ärzte ohne Grenzen auch drauf oder seid ihr jetzt wirklich so auf physiologische Erscheinungen und physische Merkmale oder ist es so psychotherapeutische und seelische Maßnahmen, ist das auch für Ärzte ohne Grenzen ein wichtiges Thema?
Ja, es gab ja oder vielleicht immer noch den Spruch, erst heilen wir die Knochen, dann die Seele. Und im Zweifelsfall stimmt das auch weiterhin. Also wenn ein Mensch nach einem schweren Unfall die Knochen gebrochen hat, dann würde das immer natürlich noch schneller oder wichtiger angeguckt werden. Aber auch seit 15 Jahren mindestens sind wir bei Ärzte ohne Grenzen so, dass wir eigentlich diese seelische Komponente immer mitdenken. Und ich weiß zum Beispiel nach dem Tsunami 2004, 2005 in Südostasien, wo ja über 200.000 Menschen das Leben verloren haben, ne, eine unglaubliche Naturkatastrophe. Und da haben wir auch mit Psychologinnen und Psychologen gearbeitet. Und interessant, in vielen Kulturen auch dort war es so, dass seelisches Leid von der Bevölkerung noch gar nicht so wahrgenommen wurde. Das heißt, wir haben dann mit unseren indonesischen Kolleginnen und Kollegen auf den Plätzen haben wir so kleine Spiele arrangiert, dass wir gezeigt haben, wie sieht das denn aus, wenn einer ängstlich ist in der Familie oder wenn einer depressiv ist. Und dann sind die Menschen oft amüsiert stehen geblieben, haben dem zugeschaut, diesem Spiel, und haben dann gesagt, ja, genau so sieht meine Mutter aus oder das ist doch mein Bruder. Und über diese Sensibilisierung konnten wir dann auch Hilfe anbieten, weil natürlich, und ich erinnere zum Beispiel eine Frau, die zu uns kam, die eben über Herzschmerzen klagte, und dann haben wir alles gemacht, haben EKG geschrieben, haben sie untersucht und da war jetzt am Herzen nichts zu finden. Und dann habe ich sie gefragt, wie denn der Tsunami für sie war, ob sie dort jemanden verloren hat. Und dann hat sie berichtet, dass alle fünf ihrer Kinder gestorben sind durch diesen Tsunami, und damit hatte sich dann auch geklärt und dann fing sie an zu weinen und es war klar, das war der Herzschmerz für sie und das war natürlich berechtigt. Und dann konnten wir die Psychologin mit ihr in Verbindung bringen, die dann eben dieses seelische Leid versuchte zu besprechen. Also das ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Hilfe, natürlich auch bei Flüchtenden. Und dann ist es aber auch manchmal wichtig, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Und zwar haben wir zum Beispiel auf den Rettungsschiffen im Mittelmeer, wo ich auch mal im Einsatz war, da hatten wir auch Psychologinnen und Psychologen und da haben wir es aber erlebt, dass die Menschen, die jetzt wirklich Todesängste auf diesen kleinen Schlauchbooten erlitten haben, weil sie nicht schwimmen konnten und nicht wussten, wann gehen sie unter. Sie sahen, da kommt lange kein Land in Sicht und dann wurden sie durch uns oder andere gerettet und dann sind sie erstmal in Sicherheit auf unserem Boot und es geht nach Europa. Und diese Menschen sind aber noch so voller Todesangst und voller Stress und voller, dann auch vielleicht auch Blessuren äußerlicher Art. Und da sind die Menschen oft noch gar nicht fähig gewesen, über irgendwelche seelischen Schicksalsdramen zu berichten. Und dann ist unsere Erfahrung, sie müssen tatsächlich erstmal dann in Europa oder an einem sicheren Ort sein. Und wenn sie dann eine Woche wissen, jetzt weiß ich, wo ich übernachten kann, jetzt kriege ich hier Essen, jetzt weiß ich, wo ich mich duschen kann. Und wo, wenn die Grundvoraussetzungen des Lebens wieder gesichert sind, dann ist auch erst die Möglichkeit oder die Freiheit, über das seelische Leid zu berichten und also den Menschen eben auch da die Ruhe zu geben, wann sie über sowas Auskunft geben können und sie nicht drängen, nur weil jetzt gerade ein Psychologe da ist und weil wir wissen, die Menschen, gerade Frauen mit sexualisierter Gewalt, haben Furchtbares durchlitten, sie dann zu drängen, darüber zu berichten, wenn sie das innerlich noch gar nicht können.
Aber bei dem Tsunami 2004, 2005, den du gerade angesprochen hast, da gab es ja auch eine unfassbar große Spendenbereitschaft. Du hattest das in deinem Buch geschrieben, dass allein was in den 10 Tagen nach diesem Tsunami gespendet wurde, ich glaube, es waren so, soweit ich mich erinnere, circa 90 Millionen weltweit. Das war 2003 euer Budget von Ärzte ohne Grenzen für zahlreiche Länder, also Kongo, Angola und so weiter. Macht dir das ein bisschen Mut, wenn du siehst, dass die Leute diese Katastrophe sehen oder die Menschen diese Katastrophe sehen und sofort bereit sind, in ihren Möglichkeiten, also mit Geld oder mit Sachspenden zu spenden, ohne dass sie was dafür bekommen, außer das Gewissen, was Gutes getan zu haben? Macht dir das Mut oder Hoffnung?
Ja, das tut es und vor allem auch, dass ich immer wieder, oder wir erleben immer wieder, dass gerade in großen Krisen, wo ja auch, und wir haben jetzt die Pandemie hier, wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine, wo ja auch Menschen hier in Europa, in Deutschland auch betroffen sind. Und wo dieses Leid, die eigene Leidserfahrung dann tatsächlich oft noch zu mehr Solidarität führt, wo der normale Reflex wäre, okay, hier ist eine Krise, jetzt muss ich mein Geld bei mir halten und kann jetzt nicht spenden. Wir sehen oft das Gegenteil, dass die Menschen dann im Angesichts des Leides tatsächlich auch großzügig an andere Menschen denken. Da war es sogar so nach dem Tsunami, dass wir, und das versuchen wir immer nach einer Katastrophe, relativ schnell zu erfassen, wie viel Geld brauchen wir, um diese Krise zumindest in den kommenden Monaten, in dem laufenden Jahr zu bedienen. Und wenn wir merken, dass die Spenden, die uns erreichen, deutlich über dem liegen, was wir brauchen, und so war es damals erstmalig die Erfahrung, dass wir öffentlich auch gesagt haben, liebe Spenderinnen und Spender, danke für eure Großzügigkeit. Aber wir brauchen zumindest keine zweckgebundenen Spenden mehr. Ihr könnt uns gerne weiter zweckfreie Spenden zukommen lassen. Und das führte dann, und das war ein interessanter Prozess auch, das führte dann zu großen Unmutsbekundungen, vor allem von anderen Organisationen, die gesagt haben, Ärzte ohne Grenzen, wieso, wie könnt ihr darauf hinweisen, dass ihr genügend Spenden habt? Wir sind froh, dass wir überhaupt Spenden kriegen im Moment. Und dieselben Organisationen kamen dann ein Jahr später zu uns und haben gesagt, ja, habt ihr richtig gemacht, weil wir haben jetzt hier noch immer Geld. Wir müssen das vor Ort einsetzen, obwohl die Not jetzt in Indonesien ein Jahr oder 2 Jahre nach dem Tsunami dann auch nicht mehr so deutlich war. Also diese Ehrlichkeit, die Transparenz gegenüber den Spendern, die ist uns ganz wichtig. Und dass wir eben auch sagen, und wir sehen es ja im Moment auch, ne, die ganze Welt guckt seit Monaten auf die Ukraine, berechtigt, aber natürlich ist das Leid im Jemen, in Afghanistan, im Südsudan, im Kongo, in Somalia, in den Ländern, wo jetzt so schwere Hungersnöte hervorkommen, ist ja nicht weniger, oder die sagen ja nicht, wir machen jetzt mal Pause, weil da in der Ukraine ein Krieg ist. Im Gegenteil, wir sehen ja, dass gerade dann auch die Ernährungsfragen durch den Wegfall der Kornproduktion oder Exporte aus Russland und der Ukraine, denn die betrifft diese armen Länder existenziell viel stärker noch als uns.
Aber weil wir jetzt Indonesien angesprochen haben, wir hatten vorhin Myanmar, Nepal und so weiter, was ich mich gefragt habe, bevor ich sogar auch dein Buch gelesen habe. Deswegen hat es mich so gefreut, dass du dem Podcast zugestimmt hast, dem Interview, weil ich dir unbedingt eine Frage stellen wollte. Bei dieser ganzen Erfahrung, die du mit Ärzte ohne Grenzen gemacht hast, dieses ganze Leid, was du gesehen hast, kann ich mir vorstellen, dass auch auf dir teilweise dann, wenn du vor allem vor Ort bist oder wenn du wieder zu Hause bist, ein enormer psychischer Druck lastet. Wie gehst du damit um? Also was gibt es für dich für Möglichkeiten für Resilienz, dass du von deinen ganzen Erfahrungen und das, was du gesehen hast, nicht in ein schwarzes Loch gezogen wirst?
Ja, ich habe als Arzt ja mit der Entscheidung, Arzt zu werden, aber dann natürlich auch mit jedem Tag in diesem Beruf, ich bin ja kein Party-Event-Veranstalter. Ich weiß, mit der Entscheidung, in die Medizin zu gehen, setze ich mich bewusst dem menschlichen Leid aus. Aber es ist ja nicht nur das menschliche Leid, was mich an der Medizin jeden Tag fasziniert, sind eben auch diese existenziellen Fragen. Ich muss mit den Kranken kein Bullshit reden. Ich muss mit ihnen aber die wichtigen Fragen von Gesundheit und Krankheit, von Leid und Tod besprechen. Und das sind, finde ich, immer wieder die echtesten und ehrlichsten und auch ergreifendsten, oft auch erschütterndsten Momente. Aber sie sind eben so zutiefst menschlich, und das hat neben allem, was es auszuhalten gilt, hat es eine unglaubliche Befriedigung. Nicht, weil ich mich, ne, natürlich nicht, weil das Leid mich befriedigt, aber zu sehen, dass ein Mensch, der vielleicht ein unglückliches Leben gelebt hat aus vielen Gründen und jetzt oft im Leid oder auch vielleicht in der Todesstunde zum ersten Mal oder am allerdeutlichsten merkt, wie wichtig ihm das Leben war und was er doch Schönes auch erlebt hat. Also diese so existenziellen Momente, die bietet die humanitäre Hilfe einfach immer wieder und fast jeden Tag. Und da muss ich sagen, komme ich eigentlich aus jedem Einsatz beschenkter zurück, als dass ich dorthin gegangen bin. Weil natürlich das weit über die Medizin hinausgeht. Es sind neue Kulturen, die ich kennenlerne. Es sind Menschen, die ich dort erlebe, die so viel mehr noch leisten, auch als ich. Also da bin ich auch, wenn ich mich frage, wann kann ich wieder in den nächsten Einsatz gehen mit einem kleinen Kind. Kollegen vor Ort, die haben die Geburt ihres Kindes verpasst, weil sie im Einsatz sind mit Ärzten ohne Grenzen, und sie lernen das dann kennen, wenn es schon laufen kann. Ja, also das sind Entbehrungen, die sind noch so viel größer als das, was ich mir vorstellen kann für mich. Und das macht mich dann auch bescheiden. Und ich weiß, selbst wenn ich mich hier ein bisschen aus meinem Komfortfenster lehne, indem ich hier in ein Krisenland gehe, menschliche Leistung geht immer noch weit darüber hinaus. Also da bin ich noch immer irgendwo mehr am Anfang als in der Mitte oder am Ende. Und und das lehren uns ja auch Krisen, dass wir merken, wir können noch so viel mehr. Wir sind in dem Spektrum dessen, was wir emotional, körperlich, physisch können. Da lernen wir uns in unserem normalen Setting oft gar nicht kennen, weil wir es nicht müssen. Und in einer existenziellen Krise müssen wir es und merken auf einmal ganz erstaunt, wie viel mehr da noch geht. Und das ist ja auch ein Reichtum, ein Geschenk zu sehen. Wir sind so viel mehr noch als Menschen, als wir das im Alltag von uns selber erwarten.
Das find ich absolut toll. Das finde ich auch sehr, 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 sehr motivierend. Weil ich muss sagen, in den Geschichten, die du an dem Buch beschreibst, also ich fand sie alle dramatisch, aber spätestens, muss ich sagen, wäre Schluss wahrscheinlich bei mir gewesen mit Uganda. Was du beschrieben hast mit diesen fast schon einem Meer an Kindern, was nachts in die Dörfer kommt, weil sie sonst Angst haben, in die Städte, in die Bars und Restaurants kommen, dort schlafen, weil sie sonst wahrscheinlich in ihren Dörfern entführt werden, gerade mal, dass sie laufen können, so klein, und dann als Kindersoldaten unter Drogen gesetzt werden, um andere Menschen abzuschlachten. Also ich glaube, bei solchen Szenarien, Ich glaube, da wäre für mich persönlich so eine Grenze erreicht, wo ich sagen würde, das packe ich nicht.
Und das waren auch Extrembeispiele. Und dann hatte ich dann gebeten, einmal einen Tag in einem sogenannten Rehabilitationszentrum mit diesen Leuten zu reden, mit den Entkommenen. Das waren eben diese entkommenen Kindersoldaten, die dort versucht wurden zu rehabilitieren. Und das waren herzergreifende Momente. Wir haben, die haben erstmal, als ich da kam, erstmal Lieder gesungen, also was ganz herzlich, afrikanische Tradition da in Uganda. Und dann habe ich sie gefragt, was wollt ihr denn werden jetzt? Und sie waren ja gerettet. Oft hatten die dann amputierte Gliedmaßen, weil sie da, das wurde abgehackt oder verstümmelt oder sonst was. Also es waren Menschen, die im Grunde genommen übelst zugerichtet waren. Und ja, auf die Frage, was sie denn beruflich machen wollen, haben dann viele gesagt, ja, ich will Anwalt werden, Pilot werden, Arzt werden. Und das war auch herzzerreißend, weil natürlich klar war, das schaffen diese Menschen gar nicht. Die haben ja, ne, die sind jetzt schon junge Erwachsene und sie haben nie eine Schule besuchen können. Sie haben vielleicht noch gar nie lesen und schreiben gelernt. Wie soll dann eine Entwicklung zu einem akademischen Beruf möglich sein? Zumal in einem Land, was eben auch durch Bürgerkrieg, Zerrüttung gar keine Bildungschancen anbietet, aber zu sehen, welche Hoffnung diese jungen Menschen haben, ne? Oder dann eine Mutter, die gerade ein Kind entbunden hat, was sie eben auch durch Vergewaltigung eines Söldners schwanger wurde und dieses Kind im Grunde genommen das Abbild auch dieser grausamen Zeit war als Kindersoldatin und die mir aber sagte, das Kind ist das Kostbarste, was sie hat, weil das ist ihr einziges der Familie, die ganze, ihre Herkunftsfamilie war abgeschlachtet worden und die dann auch ganz bescheiden war und sagte, ja, ich bin froh, jetzt hier zu sein und will vielleicht Schneiderin lernen, um dann für mich und mein Kind ein Auskommen zu haben. Also das, und da hilft es dann auch nur tatsächlich zu gucken, was kann ich jetzt, in dem Fall war ich da ja nur Besucher, aber was können wir im Krankheitsfalle für diese Menschen tun, damit sie ihr Leben wieder in die Hand bekommen? Und da gibt es eben eine ganz wichtige Erkenntnis, und diesen Satz würde ich vielleicht kurz vorlesen wollen aus dem Buch, weil er zum Grundelement meines humanitären ärztlichen Handelns zählt. Also da heißt es, ich möchte den Kranken nur so weit und so lange unterstützen und begleiten, wie er dringend meine Hilfe braucht, bis er sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen und eigenmächtig über die weitere Richtung entscheiden kann, welche auch immer es sein mag. Ein Plädoyer für die unbedingte Freiheit des Menschen, auch in katastrophalen Situationen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Satz, den hatte ich mir, glaube ich, auch in deinem Buch markiert. Hast du aber eigentlich Angst, wenn du in solche Gebiete wie zum Beispiel Uganda kommst, wo Rebellen sind, Kindersoldaten unter Drogen? Hast du da auch um dein eigenes, ja, körperliches Wohl, machst du dir da Sorgen, dass du nach Deutschland wieder zurückkommst?
Also ich habe Respekt. Ich halte mich natürlich auch an alle Sicherheitsvorkehrungen der Organisation und wir sind, und das klingt manchmal ein bisschen skurril, weil wir sagen, wir tun alles für die Sicherheit unserer Mitarbeitenden. Gleichzeitig sind die Mehrheit unserer Projekte eben in instabilen Gebieten. Das ist ein Spagat, der natürlich nie zu gewinnen ist. Aber so richtig Angst habe ich nicht. Aber natürlich gibt es immer wieder brenzlige Situationen. Ja, zum Glück weiß ich oft auch gar nicht, welchen kritischen Situationen ich gerade entronnen bin, weil sie gar nicht offensichtlich werden. Aber klar, wir nehmen in Kauf, dass wir oft wochenlang das Haus nicht verlassen, die Klinik nicht verlassen, weil wir wissen, draußen auf der Straße, da lauern die Gefahren und solange wir uns in der Klinik, in unserem Haus bewegen, ist es relativ sicher. Aber natürlich, diese äußeren Einschränkungen, die sind eben Teil dessen, auf was ich mich einlasse, um humanitäre Hilfe leisten zu können. Und damit können wir es zumindest ein bisschen eingrenzen, die Risiken.
Aber als du dann 2012 in Syrien warst, da wurdest du ja sogar direkt beschossen, weil die syrische Armee hatte ja dann direkt auch Mediziner und Ärzte angegriffen. Da hast du ja gesagt, dass unmittelbar 50 Meter neben dir eine Panzergranate eingeschlagen ist, weil nicht einfach ein Querschuss, sondern wirklich auf euch gezielt wurde. Das ist natürlich schon harter Tobak, auch mit diesem psychischen Stress dann klarzukommen und quasi unter Beschuss seine Arbeit zu machen.
Ja, und das war eine ganz besondere Situation. Das war in Idlib, interessanterweise auch bis heute die Region in Syrien, die am stärksten umkämpft ist oder noch umkämpft ist. Und damals eben auch schon Oppositionsgebiet gewesen und wir hatten uns umgehört in dieser Bergwelt und hatten auch syrische Ärzte und Kollegen gefragt, was braucht ihr hier, wenn wir euch hier unterstützen? Und die sagten, ja, wir brauchen vor allem chirurgische oder notfallmedizinische Erstversorgung, aber weil eben überall geschossen wird, geht mal in die Höhle, da ist in den Bergen eine Höhle. Und tatsächlich habe ich dann eine E-Mail bekommen, da hieß es, waren nur zwei Zeilen, ne? Da hieß es, wir wollen eine Klinik in einer Höhle installieren in Syrien, in den Bergen. Tankred, mit deinem bisherigen Erfahrungsprofil würde das, glaube ich, passen. Wärst du bereit, dahin zu gehen? Und ich habe diese E-Mail gelesen, habe gedacht, das klingt sehr skurril, aber das finde ich auch interessant. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Und es war wirklich einer der bizarrsten Einsätze, weil wir haben das alles von der Türkei aus organisiert, waren aber in der Türkei nicht als Organisation registriert. Das heißt, wir waren mehr oder weniger illegal in der Türkei, mussten dann dort die Sachen kaufen, Medikamente, aber eben auch so ein aufblasbares Zelt, was wir dann als chirurgische sterile Zelle in dieser Höhle aufbauen konnten. Haben das illegal über die Grenze geschmuggelt nachts, um es dann in dieser Höhle aufzubauen, und haben dann tatsächlich in wenigen Tagen aus einer Tropfsteinhöhle ein ziemlich sauberes, steriles Krankenhaus gebaut. Ja, also das klingt noch so skurril, auch heute noch wie damals. Aber wir konnten da gute Medizin betreiben, bis dann aber auch, also wir waren das erste Team, die eben das alles vorbereitet hat und dann diese Arbeit dort aufgenommen hat. Es gab dann weitere Teams, die nach uns kamen, und irgendwann musste das dann auch wieder aufgegeben werden, weil die Einschläge so nah an diese Höhle kamen, dass es auch kein sicheres Arbeiten in dieser Höhle mehr gab. Und so ist es eben auch immer wieder, dass wir versuchen, unsere Hilfe dort hinzubringen, wo sie am nötigsten ist. Also ob es Rettungsschiffe sind im Mittelmeer oder jetzt in der Ukraine, dass wir einen Lazarettzug bestücken, der die Verletzten aus der Ostukraine in den Westen bringt, aber eben auf dem Weg dahin auch schon medizinisch versorgt werden können. So versuchen wir eben auch immer wieder, uns selber in Frage zu stellen und zu gucken, wie kann gute, effektive, moderne humanitäre Hilfe aussehen, um die Menschen zu erreichen. Und das erfordert natürlich vor allem von uns Mitarbeitenden große Flexibilität, weil die Situation in jeder Krise eben auch neu sein kann.
Aber mit Ärzte ohne Grenzen seid ihr eigentlich eine neutrale Nichtregierungsorganisation. Aber wenn man jetzt mal weg von der Organisationsstruktur geht, sondern zum Menschlichen hin. Ich meine, wenn du in Syrien beschossen wirst, während du einfach nur humanitäre Hilfe leisten möchtest, ist es für dich möglich, neutral zu bleiben oder dann auch wirklich parteiisch zu werden und an Hass zum Beispiel gegen die Angreifer, die syrische Armee mit Unterstützung Russlands, die wirklich gezielt Ärzte angreifen, ist es dann menschlich überhaupt möglich, neutral zu bleiben?
Ja, Philipp, das ist eine ganz gute Frage und ein großes Problemfeld, was du da ansprichst. Und tatsächlich ist das schwierig, und es ist vor allem in diesen sehr politischen Konflikten schwierig. Du hast Syrien angesprochen. Es ist ähnlich in Gaza. Wer länger in Gaza arbeitet und das Leid im Gazastreifen erlebt, dieser Menschen, die dort es gibt so diesen Slogan, der leider auch stimmt, dass Gaza das größte Freiluftgefängnis der Welt ist, wo die Menschen seit 10 Jahren überhaupt nicht mehr rauskommen können. Und aber auch im Jemen, wo die Menschen, wir sehen kaum jemenitische Flüchtende in Europa, weil sie einfach nicht rauskommen aus diesem Konflikt. Das ist ein neues, seit ein paar Jahren erlebe ich das verstärkt, dass die Krisenherde abgeriegelt werden. Auch die Grenze zwischen Syrien und der Türkei ist heute, da ist eine Mauer und da sind unüberwindbare Zäune von der Türkei gebaut worden. Das heißt, das ist ein großes Problem, dass die Menschen eben eingekesselt werden in diesen Krisengebieten. Und natürlich diese Neutralität innerlich aufrechtzuerhalten ist schwierig. Es gibt aber auch Gedanken, die helfen. Also, dass ich eben als humanitärer Arzt weiß, ich kann keine politischen Krisen entschärfen, aber ich kann, solange es keine politische Lösung gibt, kann ich eben eine menschlich-humanitäre Lösung für die betroffenen Individuen versuchen herzustellen. Und solange es eben keine Lösung gibt, bleibt für mich medizinisch als Arzt immer sehr viel zu tun. Das bedeutet natürlich auch, dass ich meinen Horizont so weit eingrenze und eben nur gucke, was sind diese Menschen, die hier zu uns kommen und Hilfe brauchen. Aber diese Arbeit ist so befriedigend, dass ich, wenn es mir gelingt, da den Fokus zu halten, dann auch die Politik immer wieder vergessen kann, was eben notwendig ist. Weil ich kann als Arzt oder wir auch als Ärzte ohne Grenzen, wir können Konflikte nicht befrieden. Das ist die Aufgabe der Politik. Auch wenn sie es nicht schafft, wissen wir auch, ja, viele dieser Konflikte sind Jahrzehnte alt. Und natürlich reden wir darüber auch, weil wir sagen, nur wenn wir darüber reden, gibt es die Möglichkeit, dass sich das auch ändern kann. Das war ein Gründungsimpuls von Ärzte ohne Grenzen, zu sagen, wir wissen nicht, ob Schweigen tötet. Wir wissen nicht, ob Reden immer Leben rettet, aber wir wissen, dass Schweigen tötet. Dass dieses Sprachrohr für Menschen in Not zu sein, das, was wir ja auch jetzt hier machen gerade, also Geschichten erzählen und diese Konflikte vor dem Vergessen retten, das ist ganz wichtig. Und das sagen mir die Menschen auch immer wieder in den Konfliktgebieten. Die sagen, Tancred, wir wissen, du gehst zurück nach Deutschland. Wir wissen, du hast da die Möglichkeit, von uns zu erzählen, bitte vergesst unsere Geschichten nicht. Und das ist ein wichtiges Element, wenigstens, dass wir das tun, dass wir eine Aufmerksamkeit, ein Bewusstsein für diese Menschen erwecken und aufrechterhalten, wenn es keine Lösung gibt.
Wenn du jetzt mit deinen Erfahrungen der letzten 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre in die Zukunft blickst, machst du das pessimistisch oder optimistisch?
Ja, im Moment ist es tatsächlich ja gar nicht so leicht, optimistisch zu sein, wenn wir jetzt auch in Europa auf den Herbst gucken, wo die Pandemie zurückkehren wird, wo wir an kalten Tagen nicht wissen, wie wir hier heizen sollen, wie wir vielleicht auch den ein oder anderen Ernährungsengpass sehen werden, wie wir sehen, dass hier die Wälder brennen in Europa. Also im Moment sind die Zeichen ja tatsächlich nicht so hoffnungsvoll. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht so zwei Gedanken dazu. Den einen ist, dass was immer wir hier an Leid für uns erleben, und das ist ja auch gerade Menschen, mittellose Menschen in Deutschland und Europa, die natürlich als erstes merken, wenn es schwierig wird, trotzdem für die allermeisten von uns, die ja irgendwo das Leben bewältigen können, hilft vielleicht der Gedanke, wenn immer es für uns schwierig wird, können wir sicher sein, dass es den Menschen in den Krisengebieten um einen Faktor 10 nochmal schwieriger wird. Also da ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die Krisen der Welt, die sind eben nicht mehr nur in exotischen, entfernten Ländern und wir sehen die manchmal hier in den Nachrichten, sondern wir sehen, und das hat, finde ich, so ein bisschen was ausgleichend Gerechtes auch, dass wir sehen, wir sind eben tatsächlich als Globus Erde eine große Familie auch und wir müssen wirklich internationaler denken. Wir müssen viel mehr Anstrengungen noch unternehmen, um Kriege zu verhindern, um Kriege, wenn sie dann ausbrechen, schneller zu befrieden, dass wir Krisengebiete, dass wir auch nach Naturkatastrophen schneller und robuster Hilfe dort auch hinbringen. Also ich glaube, wir haben ja so viel Kenntnisse heute auch über Krisenbewältigung. Wir müssen sie noch besser umsetzen. Wir müssen die Güter schneller und gerechter verteilen. Also es ist eher eine Verteilungsfrage. Es ist nicht so sehr eine Frage, dass wir nicht genügend Mittel haben. Und da müssen wir alle noch ein bisschen resilienter, ein bisschen entscheidungsfreudiger, ein bisschen krisenerprobter werden. Und das sind wir natürlich hier in Europa nicht, weil wir seit ein, zwei Generationen kaum noch Krisen hatten hier. Also da müssen wir uns wieder ein bisschen besinnen auf das, was unsere Eltern oder Ureltern, Urgroßväter vielleicht noch konnten.
Meinst du, es wird gelingen?
Ja, also wenn wir die Klimakrise angucken, die ja auch jeden Tag irgendwo deutlicher wird, da kann man vielleicht fast tröstend sagen, der Globus Erde, der wird das überleben. Die Frage ist, werden wir Menschen es überleben und wir haben es in der Hand. Ja, also ob unsere Spezies das schafft, das liegt genau nur an uns. Wir haben es auch verursacht, dass die Klimaveränderung und andere Dinge so dramatisch wurden. Und jetzt steht die Ampel auf Orange, kippt auf Rot. Und wenn wir nicht alles unternehmen, dass da wieder Orange oder Grün draus wird, dann können wir nur uns beschuldigen und müssen den eigenen Preis selber bezahlen. Also insofern haben wir da, glaube ich, eine gute intrinsische Motivation. Und die auch da sind die Werkzeuge ja da. Sie liegen bereit. Wir müssen sie nur entschieden angreifen. Und ja, ich glaube, und die gute Nachricht, und das kann ich, glaube ich, als humanitärer Arzt auch sagen, die Hilfe oder die humanitäre Hilfe oder auch die Nachbarschaftshilfe, die Flüchtlingshilfe, was immer die Hilfe an anderen Menschen ist, das führt zu einer großen Befriedigung. Und vieles, was wir vielleicht an Sinnfragen hier haben, wo die Menschen sagen, ja, ich habe alles an materiellen Gütern, aber mein Leben ist leer, ich weiß nicht, ich habe keine Sinnerfahrung mehr. Das kann in solchen Krisen eben wieder erwachsen. Und ich wünsche es keinem, das soll jetzt gar nicht missverständlich klingen, aber vielleicht hilft es uns als Menschheit auch wieder, uns auf unsere Kernkompetenzen zu besinnen, indem wir uns noch solidarischer, noch existenzieller beistehen, wenn wir Krise erleben.
Danke. Zum Schluss wollte ich noch eine Frage stellen. Wenn du jetzt mal in deine letzten oder in deine gesamte Laufzeit bei Ärzte ohne Grenzen zurückblickst, fällt dir da ein Moment ein, der besonders schön war, der heraussticht aus dieser ganzen Zeit, an den du dich, wenn du dich daran erinnerst, tut es dir innerlich gut?
Ach, da gibt es in jedem Projekt viele. Also ich würde sogar sagen, die schönen Momente überwiegen auch die dramatischen und schlimmen. Also es gibt, ich versuche jetzt gerade mal, ich war letztes Jahr in Afghanistan und hatten wir dann so ein Cholera-Zentrum, Behandlungszentrum, das wollten wir eigentlich schließen, weil wir gesagt haben, wir machen Kindergesundheit, aber dann mit dem Machtwechsel in Kabul war es dann so, dass wir wussten, es gibt gar keine Corona-Hilfe mehr und wenn wir jetzt unser Krankenhaus noch dicht machen, gibt es gar nichts mehr. Und dann haben wir entschieden, nicht nur das Krankenhaus offen zu lassen, sondern die Bettenzahl noch aufzustocken und dann mussten wir viele Verhandlungen mit unseren Mitarbeitenden machen, aber natürlich auch mit den Taliban. Klar, wir reden mit jeder Konfliktpartei und die haben uns gut zugehört. Und dann zu sehen, wie solche Gespräche, ne, so ein Epizentrum der Krise, gerade Stunden, die Amerikaner sind gerade aus dem Land raus, wir waren das erste Flugzeug, was reingeflogen ist nach Afghanistan und dann mit den neuen Machthabern zu diskutieren und da Lösungen zu finden, auch wenn man sagen würde, wie könnt ihr mit den Taliban verhandeln? Natürlich verhandeln wir mit denen und sie sind die einzigen Verhandlungspartner noch, die übrig geblieben sind. Und zu sehen, dass wir mit denen eben auch, dass die uns zuhören, dass die auch klar sagen, jede weibliche Kraft, die ihr habt, die darf bei euch bleiben. Ihr dürft sogar noch mehr Frauen auch rekrutieren in eure Teams. Das sind in einer solchen Situation, sind das tolle Nachrichten. Und das ist, und zu sehen, wie wir eben auch mit einer tollen Teamarbeit da in wenigen Stunden, wenigen Tagen wirklich was erreichen können in einem politischen, eigentlich unmöglichen Umfeld, fand ich unglaublich befriedigend, aber eben, weil es so objektiv dann auch den Menschen zugutekommt. Und insofern ist mein Resümee ein sehr, sehr positives. Ich muss das ja nicht machen. Ich mache das ja freiwillig, aber ich merke auch, wenn ich es nicht mache, dann geht mir eben auch diese positive Kraft droht dann verloren zu gehen. Also insofern muss ich meine Akkus da oder möchte sie auch immer wieder aufladen.
Lieber Tankred, ich danke zunächst für deine Arbeit, natürlich für deine unermüdliche Arbeit und auch für deine Zeit für das Interview.
Vielen Dank, Philipp.